Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bites. Wir melden uns aus einer etwas ausgedehnteren Sommerpause zurück, die jetzt fast bis Ende Oktober reichte. Und dürfen aber wieder mit einem spannenden Thema um die Ecke kommen, nämlich geht es heute um virtuelle Influencer. Und ich habe einen ganz spannenden Gast heute hier bei uns, und zwar ist der Hans Neubert, der arbeitet bei Cosmo, also wo auch Neonail dazugehört, und ist Vorstandsvorsitzender bei der Bundesgesellschaft für digitale Medien. Er schreibt auch regelmäßig über Trends, daher ist er genau der Richtige für unseren Podcast heute, und ich würde sagen, wir holen Hans doch direkt mal dazu. Hallo Hans, herzlich willkommen bei Brain Bites. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Also ich habe ja schon mal ein bisschen gestalkt auf deinem LinkedIn-Profil. Ich habe gesehen, bei dir läuft so einiges. Vielleicht kannst du dich nochmal vorstellen für unsere Zuhörenden, was du so machst, wo dein beruflicher Fokus liegt.
Ja, also ich bin Digital Media Experte, also alles rund um das Thema. Bin ein Kind der Beauty-Branche, wie ich immer sage, habe da über 10 Jahre Erfahrung inzwischen und bin Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für digitale Medien. Also setze mich sehr viel für digitalen Fortschritt generell in Deutschland ein und vor allem für das Thema Digital Media. Genau.
Das heißt, du passt heute perfekt für unsere Folge. Wir sprechen ja über virtuelle Influencer. Ein Tatbestand, den es jetzt auch noch gar nicht so extrem lange gibt, hat sich natürlich jetzt mit dem ganzen Thema KI entwickelt. Vielleicht kannst du mal kurz zum Einstieg erklären, was sind überhaupt virtuelle Influencer?
Ja, also das Thema treibt die ganze Branche ehrlich gesagt schon ein Stück weit länger rum. Also ich kann mich sehr gut erinnern, letztens jetzt im September war erst wieder die Demexco in Köln und ich saß, da gab es auch wieder ein Panel zum Thema digitale oder virtuelle Influencer und ich saß vor einem Jahr, also das Jahr davor schon auf einem Panel zu virtuellen Influencern und dem ganzen Thema, weil wir das Potenzial zu sehen scheinen, aber es auch sich sehr, sehr langsam entwickelt. Es ist so ein bisschen vergleichbar, sage ich immer, mit dem Thema vom Social Commerce. In China ist es riesengroß. Wir sehen das, dass das da ein Riesenmarkt ist und super gut funktioniert. Aber hier in Deutschland tun sich die Unternehmen noch schwer. Beziehungsweise es fällt noch schwer, das zu adaptieren und es funktioniert auch noch nicht so. Und genauso verhält sich auch eigentlich mit dem ganzen Thema Virtual Influencer, muss man ehrlich sagen. Denn in den USA haben wir ein paar große Beispiele, wie so eine Lil Miquela. Wir haben auch eine Deutsche, die Nura. Das sind virtuelle Influencer, die super erfolgreich sind. Heißt also Influencer oder Charaktere, die durch CGI oder eben durch KI entwickelt werden und dann mit Bild- und Bearbeitungstechnik eben zum Leben erweckt werden, beziehungsweise gezeigt werden. Da wird dann oft auch inszeniert, dass sie ein ganz normales Leben führen. Wenn man sich jetzt hier Lil Miquela anguckt, dann ist die, ich glaube, in ihrer Bio steht 20-year-old robot living in Los Angeles. Also die haben dann auch ein Leben, was sie quasi haben. Was man auch viel sieht, ist, dass das Thema von Marken genutzt wird. Das bedeutet, die nehmen sich quasi gar nicht einen Influencer an sich oder kreieren gar keinen Influencer oder eine Persönlichkeit an sich, sondern die kreieren einfach einen Charakter für ihre Marke, der dann eben Sprechen beantworten kann und eben ein Bild hat. Und somit haben sie nochmal eine andere Ebene der Personifizierung der Marke eben eingezogen. Das Thema ist eben so ein bisschen, es funktioniert bei ein paar einzelnen Accounts. Es ist oftmals noch sehr, sehr teuer in der Erstellung und damit sehr, sehr schwerfällig, dass es ein Mainstream-Thema wird für viele Marken und für viele Betreiber beziehungsweise Produzentinnen und Produzenten, die sich das vornehmen. Also es ist so ein Thema in den Kinderschuhen. Jeder sagt, großes Potenzial, was ich auch glaube. Nur der Weg, wie es in den Mainstream funktioniert, sehen wir bisher entweder nur in den USA oder eben in Asien. Da ist es so, dass wir ganz teilweise, Südkorea ist ein gutes Beispiel, da hat man ganze K-Pop-Bands, die nur virtuell existieren. Crazy. Also die gibt's Die gibt es nicht in echt, aber die füllen Konzerthallen und Co. Also das, genau,
Und
ist
ursprünglich?
die Möglichkeit, genau.
Ja, ursprünglich kommen die virtuellen Influencer aus der Gaming-Szene, oder kam das da nicht
Voll,
auf?
klar. Da hat man ja auch, da kommt halt auch die Technik her, die dahinter steckt. Das muss man eben auch sagen. Also CGI, dieses ganze Bildrendering und Co., was da dahinter steht, ist ja in der Gaming und ja, sag ich mal, in der Spielszene ja gang und gäbe, weil so werden Spiele entwickelt,
Ja,
beziehungsweise
eben,
so
ja.
funktionieren Spiele und so werden Charaktere entwickelt. Ist auch bis heute so, dass viele Studios, die die ersten virtuellen oder digitalen Influencer kreiert haben oder die bis heute produzieren, dass die aus der Gaming-Welt kommen, beziehungsweise große Spiele entwickeln oder mir fällt eins ein, die auch in dem Bereich erfolgreich sind, die zum Beispiel an Xbox viel mitarbeiten und Co. Genau, also da aus der Welt kommt das. Die Frage ist nur eben, wie es eben transferiert wird in den Mainstream und da sind wir noch nicht.
Jetzt hast du eben schon CGI angesprochen. Kannst du vielleicht noch mal darüber sprechen, wie die virtuellen Influencer erstellt werden?
Ja, also das, wie gesagt, die Technik kommt eher aus der Gaming-Welt, muss man ehrlich sagen, oder es ist eher eine klassische, eigentlich ein klassisches Kreativgewerbe, so muss man sich das eher anschauen. Wenn man jetzt sich selber überlegt, so jemanden zu kreieren, dann gibt es entweder Möglichkeiten, das mittlerweile mit KI zu machen. Das bedeutet aber, KI arbeitet ja immer auf, oder meistens, gerade die Bilder erstellt oder die Charaktere erstellt aufgrund von einem Prompt, arbeiten die ja auf einer Datenbank, die irgendwo Bilder hernimmt. Das ist auch immer datenschutzmäßig und urheberrechtlich nicht so ganz geklärt. Besonders auch bei KI-Tools, die nicht aus Europa kommen, wie das Ganze funktioniert oder wie da Urheberrechte geschützt werden. Aber wenn man jetzt wirklich einen Charakter von neu aufkreieren will, dann sitzt man tatsächlich mit so klassischen Motion Graphic Designern zusammen oder mit ja 3D Animation oder eben CGI, das ist Computer Generated Imagery, also die dann eben da, sag ich mal, an der Quelle sitzen und dir wirklich einen Charakter entwickeln. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einem Disney oder Pixar Film. Du willst einen Charakter und dann wird der eben entsprechend illustriert, gebaut und genau, also auf der Technologie, da gibt es Möglichkeiten. Das ist im Moment noch relativ teuer, aber mit zunehmender KI-Integration wird es immer, immer einfacher, diese Sachen zu bedienen. Ich gebe da immer gerne ein gutes Beispiel. Vor 10 Jahren war es super schwierig oder du brauchtest einen Grafikdesigner, um einen Flyer zu erstellen. Heute gibt es Canva. So, also, ne, das heißt nicht, dass das Grafikdesigner ersetzt, aber die Möglichkeit, Grafikdesign selber zu machen, ist viel mehr in den Mainstream gerückt. Und genauso braucht es eben auch die Zugänglichkeit für diese Themen. Und dadurch ist man aber auch noch so ein Stück weit Vorreiter, wenn man es eben jetzt schon tut.
Und
Genau.
Marken greifen ja wahrscheinlich eher darauf zurück, dass sie das mit einem Motion Designer machen, dass es wirklich eine Einzigartigkeit gibt, oder?
Genau, auf jeden Fall.
Ja.
Also ich habe damals die Anfänge bei Maybelline mitbegleitet. Die hatten den ersten TV-Werbespot in Deutschland mit einer digitalen Influencerin neben Gigi Hadid, also auch neben großen Models und haben dann eben da die Möglichkeit gehabt oder haben einen eigenen Avatar, die hieß Maymay, gebaut, die dann eben das dargestellt hat, dass sie diesen ja den Wandel in so eine digitale Welt wollten. Auf der anderen Seite, ja, tun sich auch da Marken noch schwer und probieren auch öfters erstmal aus, mit so größeren digitalen Influencern selber zu arbeiten. Aber das ist auch eine andere Zielrichtung. Also viele versuchen tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass so digitale Influencer oder digitale Charaktere zum Beispiel bei Marken im Kundenservice super, super hilfreich sein können in Zukunft. Oder auch in der Erklärung von Produkten. Ne? Also wenn man sich vorstellt, man müsste jetzt du hast eine Marke und die vertreibt in über 20 Ländern und du müsstest jetzt in 20 Sprachen Produktvideos aufnehmen, wie du das Produkt anwendest, wenn sich jemand fragt, wie du das tust, dann ist es einfacher vielleicht so einen Charakter zu bauen und den einfach die unterschiedlichen Sprachen sprechen zu lassen. Genau, also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe letztens so ein schönes Beispiel gesehen, da wurden IKEA-Aufbauanleitungen mit virtuellen Charaktern beziehungsweise mit virtuellen Influencern in dem Sinne in ein Video verpackt,
So geil.
sodass du keine Video-Tutorials mehr brauchst. Also das war ein super Anwendungscase. Und wenn man dann eben das für Reichweite oder Social Content nutzen will, das ist eine ganz andere Sache. Und da sieht man aber, dass die Marken auch offener werden. Also wir hatten jetzt gerade, also das große Beispiel Lil Miquela, wenn die schon große Reichweiten haben, dann sieht man auch Givenchy, Haribo und Co., die arbeiten mit der zusammen, wie eine klassische Markenkooperation auch, ne? Also das gibt's auch schon. Aber es ist eben noch eher vereinzelt, anstatt im großen Mainstream angekommen.
Super spannend. Jetzt haben wir ein paar Beispiele gehört, wo das schon Anwendung findet. Hast du noch ein paar Ideen für uns, wo Marken grundsätzlich virtuelle Influencer einsetzen, in welchen Bereichen?
Ja, also wie gesagt, das wird oft zur Personalisierung beziehungsweise zur Personifizierung genutzt, wenn der Aufwand aber durch tatsächliche Personen sehr hoch wäre. Ich gebe dir ein Beispiel, du hast einen Chatbot und möchtest ja eigentlich einen Chatbot, das hat auch so einen schlechten Ruf bekommen, weil die wurden viel zu früh etabliert und die waren noch viel zu schlecht. Und jetzt denkt man schon so, wenn eine Firma sagt, auch lass dich mal durch unseren Chatbot beraten, denkt man schon so, boah, nee, gar keinen Bock.
Stimmt, ja.
Und das,
Voll.
also es gibt ja mittlerweile auch echt gute und die werden ja auch immer besser. Und da ist es ganz vielen wichtig, vielleicht eine neue Art einzubinden, weil eben Chatbot so einen schlechten Ruf hat. Dann sagt man, okay, das ist vielleicht unser neuer digitaler Assistent. Schau dir, sprich mal mit dem. Und dann hat man vielleicht einen virtuellen Charakter vor sich, der Fragen stellt, vielleicht auch in so einer Chat-Methode oder eben auch auf eine andere Art und Weise, wo das gut angewendet wird. Was auch ein Stück weit, das fand ich letztens einen sehr guten Vergleich, den ich gehört habe. Siri, ne, die wir alle nutzen auf iPhone und Co., ist auch ein Stück weit ein digitaler Influencer, nur eben Audio. Also
Ist so,
das
ne?
ist auch ein Stück weit ein Charakter. Also genau so kann man sich, und dieses Prinzip von Siri kann man, glaube ich, auf vieles übertragen. Also, und das eben nicht nur im Audiosinne, sondern eben in dem, was wir auch jedes Mal, wenn man Hilfe braucht, im Kundenservice, bei einer Anfrage, bei irgendwas, da können solche Charaktere gut eingesetzt werden. Das andere Thema ist zum Beispiel eben verschiedene Sprachen und Co. Abzubilden und darzustellen, aber eben nur mit einer Person. Das ist auch ein gutes Anwendungsbeispiel. Und eben für viele Firmen ist es halt nochmal eine andere Ebene, vielleicht Content zu produzieren, wenn sie sagen, wir haben ja volle Kontrolle, ist ja auch so, über den virtuellen Influencer, den wir selber
Stimmt.
machen. Somit können wir sagen, was er von sich gibt und was er tut und macht. Und wenn das ankommt, beziehungsweise man da spannende Möglichkeiten findet, dann kann man das eben auch gut im öffentlich wirksamen Sinne, also für Reichweite nutzen. Genau.
Jetzt hast du schon die perfekte Überleitung geschaffen, weil ich nämlich dich jetzt noch mal fragen wollte zu den Vorteilen. Was siehst du da besonders?
Ja, Vorteile eben, also man kann den nach dem eigenen Geschmack quasi bauen. Die sind komplett kontrollierbar. Ein Briefing ist 1:1 umsetzbar. Ob das dann immer gut ist, ist dann die nächste Frage. Aber genau, also diese Kontrollierbarkeit ist eben da. Was natürlich ein weiterer Vorteil ist, ist sowas wie wenig Fluktuation. Also die werden ja nicht krank, ne? Und die werden oder die funktionieren von einem auf den anderen Tag nicht oder die kündigen oder gehen zu einer anderen Firma. Das hast du ja alles nicht. Also das ist schon alles sehr, sehr gut kontrollierbar und machbar. Gerade an dem Beispiel von der K-Pop-Band aus Südkorea kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Da wird nie ein Konzert ausfallen, weil die werden halt nie krank sein, ne?
Ja.
Also das ist ein ganz gutes Beispiel oder dafür, was viel mehr noch ist, aber ich glaube, da werden wir auch noch zukommen, ist eher das Risiko-Thema, was man auch hat. Das heißt, inwieweit ist das Ganze wirklich in der Tragweite zukunftsfähig? Also als Teil oder als Erweiterung für Marken oder Influencer, die auch im echten Leben existieren, ist das eine super Möglichkeit. Zum Beispiel, du hast Influencerin Caro und Caro möchte jetzt auch noch ein bisschen im persönlicheren Austausch gehen oder da andere Möglichkeiten schaffen. oder noch anderen Content anbieten, dann gibt es vielleicht eine Karo 2 von mir oder was weiß ich. So. Oder Marken bieten das an, um eben an vielen verschiedenen Hauttönen Make-up-Produkte zu zeigen. Nehmen wir jetzt mal das, ne? Das ist auch eine Möglichkeit, um das eben gut nutzen zu können und gut einbauen zu können. Die Frage ist eben, ich liebe den Hauptcharakter von Pokémon. Möchte ich, wenn er mir jetzt eine Creme verkauft, möchte ich die kaufen? Also wie authentisch ist das wirklich? Und wie weit können wir Menschen damit wirklich erreichen? Was immer eine beeindruckende Zahl ist, finde ich immer. 80% der Gen Z haben in ihren Top 5 Freunden jemanden, den sie nur online kennen.
Nein, das ist schon krass,
Also
ne?
das finde ich ein spannender, immer schon mal ein spannender Fakt.
Die
Und
besten
das wird ja
fünf.
nicht, also die besten, die Person mit dem höchsten Bezug in ihrem Leben unter den Top 5 ist eine Person, die sie nur online
Also
kennen.
ein
Ist
Influencer
jemand,
wahrscheinlich.
nicht mal unbedingt, aber
Nee?
es kann auch eine Person sein, mit dem sie zusammen game,
Ah,
also wo
klar.
sie zusammen spielen. Es kann eine Person sein, die sie von Social kennen. Das muss nicht mal groß sein. Aber genau, also irgendeine Person online, was ich schon mal immer einen krassen Indikator dafür finde, dass eben diese dieser Beziehungsaufbau, und auch wenn es nur eine parasoziale Beziehung ist, dass der ja funktioniert. Also dass der dass es da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, beziehungsweise ist das natürlich auch wieder ein großes Watch-out, inwieweit man darauf als Marke oder als Produktion setzen und gehen möchte, ne? Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, und es dauert einfach, glaube ich, noch eine ganze Weile. Also es wird erstmal mehr noch Anwendung finden, generell diese digitalen Charaktere im praktischen Sinne, so möchte ich es immer nennen, also in diesen praktischen Anwendungsfeldern, als es dann tatsächlich für die Reichweite und Co. der Fall ist. Also der nächste große virtuelle Influencer-Star, da wird es nicht viele von geben.
Aber ist wahrscheinlich ganz gut so als Einstieg in das Thema, ne? Und dass das so ein bisschen in die breite Masse kommt über so Themen wie ja Produktvorstellungen, wie du es gerade meinst, oder so Chatbots und so. Dadurch findet das natürlich auch mehr Anklang und die
Ja, und ist
Berührungsängste
natürlich auch
werden
super effizient,
reduziert.
ne? Also das muss man auch sagen. Also das hilft ja auch den Endkonsumentinnen tatsächlich dann weiter. Also die Lösungen werden ja nicht gemacht, ja, ohne Hintergedanken. Also da gibt es ja große Möglichkeiten und Chancen auch.
Und dass so ein Influencer, also ein virtueller Influencer, jetzt kostengünstiger ist, davon kann man wahrscheinlich aufgrund der teuren Erstellung noch nicht sprechen oder schon?
Nee, vor allem langfristig nicht, noch nicht zumindest. Vor allem, wenn man ihn selber baut oder erstellen möchte, dann muss man ja auch trotzdem erstmal die Reichweite aufbauen. Wenn man jetzt einfach nur ein Product Placement kaufen will, dann sind die auch nicht unbedingt günstiger, weil das die Situation ja dann nach Briefing erstmal erstellt werden muss. Also das ist auch nicht unbedingt günstiger. Was man sagen muss, was noch so ist, wenn man die virtuellen Influencer-Profile, die großen mit Influencern vergleicht, die eine ähnliche Reichweite haben und ähnliche Demografien, dann ist das Engagement auf den virtuellen Inhalten viel höher. Also von den virtuellen Influencern ist im Moment noch viel höher. Das liegt aber ein bisschen auch an der Sensationskraft, beziehungsweise an diesem, oh, das ist was Neues, da muss man ein bisschen, da schauen mehr Leute hin. Aber im Moment ist das noch Fakt. Also.
Das ist ja schon spannend, ne? Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt natürlich auch einige Risiken, die es da zu beachten gibt. Zum Beispiel, wie authentisch das jetzt am Ende rüberkommt für den Konsumenten. Können wir darüber nochmal sprechen, über allgemeine Risiken von den Influencern auf virtueller Ebene?
Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Da ist nur die Frage, inwieweit wir damit erstmal überhaupt in Berührung kommen. Weil dieses, klar, wenn du in deinem Setup aus 20 Influencern, denen du folgst, vielleicht einen dabei hast, der ein virtueller Influencer ist, dann ist der Impact noch nicht so sonderlich hoch. Aber wenn das dann plötzlich 10 von 20 sind, dann ist er natürlich ein Stück weit höher. Deshalb glaube ich, können wir das noch gar nicht genauso sagen, was das für Impact haben würde. Auf der anderen Art bedeutet das natürlich noch eine größere Anzahl auch an Mediakonsum, so möchte ich es mal nennen, weil natürlich die, dadurch, was ich vorhin gesagt habe, das ist nicht volatil, also die Influencer werden nie krank und so, deshalb ist da das Ausmaß an Content, was man mit dem produzieren kann, ja auch eigentlich viel, viel größer, ne? Weil die brauchen keine Arbeitszeiten, die können rund um die Uhr rein theoretisch am Berg sein. Also da muss man sich drüber Gedanken machen und eben generell so ein paar ethische Fragestellungen. Wenn ich jetzt als Marke zum Beispiel einen virtuellen Influencer erstelle, dann muss ich aufpassen, dass ich vielleicht nicht die nächste blonde Marie, die dünn ist und Mitte 20 ist, erstelle. Also dass man auch darauf achtet, okay, jetzt gehen wir in eine neue Ära ein von Charakteren, dass sie eben da auch uns sehr der Diversität unserer Gesellschaft bewusst sind. Also oftmals wird dann, oder das ist, was ich auch viel sehe, dass oftmals das Bild an Diversitätsunterschieden, die wir jetzt haben, dann auf die digitale Welt übertragen wird. Und das ist auch ein großes Risiko, worüber wir viel mehr sprechen müssen auch noch. Also viele der großen digitalen oder virtuellen Influencer, die entsprechen sehr einem, ja, allgemeinen Bild, so möchte ich es mal nennen, oder einem Idealbild. Genau, und da ist es natürlich auch zu schauen, was gibt es für eine Verantwortung da zu tragen, ne?
Vor allen Dingen, weil die Sensibilität ja auch viel größer geworden ist und so ein Shitstorm, der dann vielleicht mal sich daraus ergibt, die Gefahr dafür noch viel mehr geworden ist in den letzten
Ja, dann auch
Jahren,
berechtigt ist.
ne?
An der Stelle, ja.
Ja, aber damit hat man auch die Chancen, das dann so umzusetzen, ne? Und den, also sich genau zu überlegen, welche Anforderungen soll jetzt dieser virtuelle Influencer erfüllen.
Klar, also
Man findet ihn einfach, weil man ihn ja erstellt.
die Chancen sind da. Also da gibt es viele Marken und viele Plattformen, gerade in dem Bereich, die das vormachen. Ich finde es auch jetzt spannend, dass sehr, sehr viele Plattformen auch an eigenen Integrationen arbeiten. Zum Beispiel das Klassische, was man kennt an UGC-Content, das wird zum Beispiel komplett aussterben. Also dieser User-Generated Content, ich halte ein Produkt in die Kamera, das hat für mich super funktioniert, bla 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 bla. Das ist etwas, was jetzt TikTok zum Beispiel schon in der Testphase anbietet, was sie, es ist noch nicht ganz öffentlich, es ist noch so Beta-Tests und Co., wo man eben als Unternehmen einfach nur einen Prompt reingeben kann. Dann haben die sich ein paar Rechten an Schauspielern und Co. gesichert und können eben da jetzt ihr Leben lang quasi einfach Texte und Prompts reingeben. Die wurden dann noch ein bisschen mit CGI und virtuellen Influencern auch bearbeitet quasi. Oder es gibt auch eigene virtuelle Charaktere. Das heißt, Firmen können in Zukunft in dieses TikTok-Studio reingehen, können sagen, auch stell mir eine Werbung für Blumensträuße und da soll das und das drin sein und boom, wird das kreiert. Also an dem Punkt sind wir schon, dass das möglich ist.
Das ist schon
Und
krass.
da müssen wir uns halt noch viel mehr darauf vorbereiten, dass das in diesen Ansätzen und diesen Lösungen gedacht wird. Und in dem Moment wird es halt auch Mainstream. Wenn die Plattform das von sich anbietet als Werbeform oder um Werbung zu vereinfachen
Das
und dann
stimmt.
Unternehmen darin investieren können und leichter Werbung schalten können als zuvor, die vielleicht gleich effizient ist, in dem Moment ja, ist es halt sehr, sehr schnell auf der breiten Masse verteilt. Genau.
Da ist natürlich ein großer Hebel dann, ne?
Ja.
Voll spannend. Du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, also es gibt die virtuellen Influencer schon eine Weile, aber der Prozess ist eher ein bisschen langsamer. Dieser große Durchbruch, den gab es jetzt noch nicht. Was glaubst du, wie wird sich das jetzt so in der Zukunft weiterentwickeln? Siehst du da noch großes Potenzial, auch kurzfristig gesehen?
Also ich glaube, ich persönlich glaube, diese virtuelle Influencer an sich, also man kreiert einen Charakter, man erfindet ein Leben, so möchte ich es mal nennen, oder man erfindet eine Storyline, und etabliert die dann als Charakter. Das wird weiterhin ein Einzelfänomen bleiben, beziehungsweise genauso ein Randjob bleiben, wie Influencerinnen an sich ein Randjob sind. Wenn es einfach wäre, Influencer zu werden, würden es viel mehr Leute machen, sage ich immer. Es ist aber nicht so einfach, deshalb sind auch nicht so viele Leute erfolgreiche Influencer. So. Und genau, das wird eine Randerscheinung bleiben auf jeden Fall. Genau, aber diese anwendungsbasierten Lösungen, also das virtuelle, Charaktere oder virtuelle Influencer in dem Sinne genutzt werden, um Werbung zu kreieren, um Inhalte zu gestalten, um Edukationsinhalte zu leisten, um IKEA-Beispiel, Anleitungen in Videos zu verwandeln und Co. Das wird exponentiell ansteigen und exponentiell genutzt werden, auf jeden Fall.
Das klingt absolut realistisch. Und eben, wie wir vorhin gesagt haben, das ist dann nochmal die erste Hürde. Und wenn wir da sind, dann ergibt sich daraus ja auch wieder vieles. Und dann kann es nochmal in andere Bereiche überschwappen, die vorher vielleicht eher noch mit Vorsicht genossen worden, weil man da gerade noch auf eher authentischere, nahbare Inhalte gehen würde.
Ja, absolut.
Hey, super spannend. Wir sind tatsächlich schon am Ende angelangt und ich sag recht herzlichen Dank für den tollen Input von dir und dass wir hier so entspannt drüber gesprochen haben, kleine Unterhaltung geführt haben über die virtuellen Influencer, so hat sich's angefühlt. Mega interessant.
Ich kann vielleicht noch einen Tipp geben zur weiteren, wenn sich jemand noch ein bisschen mehr einlesen will. Ich habe mit
unbedingt
sehr vielen Expertinnen Interviews geführt zu dem Thema. Dazu habe ich einen OMR-Artikel geschrieben, den kannst du ja in den Shownotes mal verlinken. Da sind auch Uni-Professorinnen dabei und Co., die sich mit dem Thema beschäftigen. Und der Talk, den ich vor 2 Jahren auf der Demexpo zu dem Thema hatte, den gibt's auch als W&V-Artikel, den können wir auch gerne mal verlinken.
Ja, super gern. Und vielleicht auch nachher nochmal anhängen, die Influencer, die du vorhin erwähnt hast, die virtuellen, dass man sich damit mal auseinandersetzen kann. Wie sieht denn das überhaupt aus? Was machen die so? Das ist sicherlich auch nochmal sehr spannend. Also damit werden wir euch dann noch versorgen.
Super. Cool.
Also ganz lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich drauf, die Folge rauszubringen mit dir.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
Mach's gut. Bis dann.
Ciao.